ich möchte euch erstmal sagen, und das sage ich nicht immer, das sage ich nicht, weil das schön ist, das zu sagen, sondern weil ich das nicht fühle. Ich finde, es ist ja heute Morgen unglaublich viel Liebe in diesem Raum. Ist das immer so bei euch? Ihr spürt ja andere Dinge als wir spüren, weil wir euch nicht kennen. Ne? Also manchmal ist es ja so, wenn man irgendwo fremd ist, dann kriegt man ja nicht alles mit. Aber dass ihr euch so viel Zeit nehmt, Erfahrungen auszutauschen, Zeit nehmt zu beten, wir würden uns sehr freundlich begrüßt. Das finde ich was Besonderes, das macht mir dann umso mehr Spaß, heute hier mit euch zu bleiben. Matthias hat ja schon gesagt, dass es heute so in verschiedenen Kontexten auch heute Nachmittag um das Thema Werte geht oder um die Frage geht, wie kann ich das, was mir wichtig ist, weitergeben? Also weil ich ja glaube, dass ich recht habe mit meiner Art, wie ich lebe, und dann will ich ja auch, dass du es genauso machst wie ich. Aber das mit dieser Rechthaberei ist ja so eine Sache, finde ich. Also ich finde nicht, dass ich recht habe. Und ich möchte jetzt in der Predigt eigentlich so die Grundlage dafür legen, die uns ja allen klar ist, natürlich klar ist, und doch immer wieder, finde ich, neue Klarheit braucht. Deswegen eine Frage, die ihr bitte für euch selbst in eurem Herzen beantwortet, also nicht laut. Wodurch fühlst du dich mit Gott verbunden? Wenn du so ganz ehrlich mit dir bist, dann wodurch fühlst du dich mit Gott verbunden? Oder wodurch fühlst du dich ihm nahe? Dass du das Gefühl hast, so zwischen euch ist alles okay. Und entspannt. Ich finde, das ist eine spannende Frage, weil wenn ich auf die letzten Jahrzehnte meines Lebens zurückgucke, würde ich sagen, ich habe an unterschiedlichen Stellen meines Lebens diese Fragen unterschiedlich beantwortet. Und ich beantworte sie heute ganz anders als mit 14, als ich getauft wurde. Zum Beispiel. Und das, was mich dabei am allermeisten berührt, ist die Tatsache, dass Jesus, Johannes beschreibt, dass er im Johannesevangelium eines Tages zu seinen Jüngern gesagt hat, ihr seid nicht meine Knechte oder meine Diener, sondern ihr seid meine Freunde. Also Gott kommt auf diese Welt als Mensch und sagt zu mir als Mensch, du bist mein Freund. Und ich finde das, was eine, wenn ich diesen Begriff, so wie ich ihn aus meiner deutschen Muttersprache kenne, sehr ernst nehme, Freundschaft geht eigentlich nur auf Augenhöhe. Also Jesus sagt nicht, ihr seid meine Groupies. Oder ihr seid meine Fans. Sondern das ist Beziehung auf Augenhöhe. Da braucht der Respekt, der in dieser Freundschaft grundlegend ist, nicht irgendein Oben und Unten. Ja, und dann habe ich mich gefragt, wie bin ich Jesus denn Freund? Also was bin ich denn so für ein Freund von Jesus? Und habe dann so gedacht, ich möchte mit euch heute die ersten Minuten zumindest ein bisschen nachdenken über eine Situation aus der Freundschaft zwischen Jesus und Petrus. Petrus war ja auch ein Freund von Jesus. Und ich habe so für mich gedacht, ja, ich bin so Freund von Jesus wie Petrus. So wie ich ihn zumindest in mir sehe. Große Klappe, nichts dahinter. Viele Ideen, was man alles machen könnte, was mir alles wichtig ist. Da konnte meine Familie zu fragen, dann, was mir so alles wichtig ist und was dann doch irgendwie auf der Strecke bleibt. Oder in wichtigen Situationen, wo ich besonders berührt bin, große Versprechungen machen, was ich alles machen werde und tun werde. Und dann, wenn es darauf ankommt, ich würde sagen, ich bin mutig, Gottes Willen zu tun. Also ich bin willig, Gottes Willen zu tun, aber wenn ich immer mutig genug ist, auch zu tun. Und er hat alles für mich gegeben und in Gedanken habe ich ihm auch alles von mir gegeben. Also da ist ganz viel unterschiedliche Theorie und Praxis. Und wenn ich jetzt wieder auf meine Eingangsfrage zurückkomme, ist es, glaube ich, sehr menschlich und sehr verständlich, auch für unsere menschlichen Beziehungen, dass wir diese Frage, wann fühlst du dich jemandem nahe, ganz oft beantworten mit so einem Impuls von, wenn alles richtig läuft. Ich kenne das manchmal, wenn ich mit Rahel, also ich liebe sie ja total und bin auch immer wieder zwischendurch voll verliebt in sie, obwohl ich schon 23 Jahre mit ihr zusammen bin. Und trotzdem gibt es ja manchmal Phasen, wo es dann, wo sie auch echt nervt. Also ich besonders auch, aber sie halt auch. Und aber in Zeiten, wo es dann gerade wieder so total toll ist und so stressig, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, mich jemals wieder mit ihr zu streiten. Weil es fühlt sich dann so harmonisch an und so nah. Und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, 3 Tage später wieder mal so Alltag ist, dann ist dieses Gefühl plötzlich wieder irgendwie noch da, aber nicht mehr greifbar. Also so unterschiedlich bin ich da so als Mensch. Es gibt diese Begebenheit im Johannesevangelium, in Johannes 21. Vielleicht habt ihr Lust mit aufzuschlagen oder euer Smartphone anzuschmeißen, ich weiß nicht, wie ihr hier die Bibel lest. Oder ich lese es euch einfach vor. In Johannes 21 gibt es eine Begebenheit, die ich schon irgendwie seit, solange ich lesen kann, immer wieder lese und die mich immer wieder neu berührt. Und zwar die Begegnung zwischen Jesus und Petrus nach der Auferstehung, als die Jünger vom Fischen nach Hause kommen und Jesus hat Frühstück gemacht. Johannes 21, Vers 15 bis 17. Ich lese es einfach mal vor und dann sage ich so ein paar Gedanken dazu, die mir kommen. Ich habe die Elberfelder Übersetzung. Also die Jünger hatten gefrühstückt, die kamen vom Fischen nach Hause. Jesus hatte so ein Kohlenfeuer fertig gemacht, ein paar Fische gebraten, die hatten noch Fische mitgebracht. Und dann stelle ich mir vor, die Jünger waren dann so, wie es ist nach dem Essen, man fängt an aufzustehen, die einen gehen schon mal ein bisschen die Fische weitermachen oder die Netze flicken, das Boot richtig an Land ziehen. Und ich stelle mir vor, dass Jesus und Petrus alleine an diesem Feuer sitzen. Und als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese anderen? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Also das mit den Lämmern und Schafen war ja damals ein ganz beliebtes Bild, weil da einfach überall Schafe rumliefen in Israel. Und wieder spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wenn ihr euch schon mal so intensiver beschäftigt habt mit diesen, also gerade vielleicht auch mit den Evangelien oder auch gerade so den letzten Wochen im Leben Jesu, dann wisst ihr, dass Petrus ja wahrscheinlich zu den Freunden von Jesus gehörte, die dann doch noch einen Zacken mehr Mut hatten als die anderen. Petrus hat sich getraut, nach der Gefangennahme von Jesus mit in diesen Gerichtshof zu kommen und immer in der Nähe von ihm zu sein. Und wenn ihr das wisst, dann wisst ihr vielleicht auch, dass sie dann an diesem Lagerfeuer saßen, in diesem Gerichtshof, und die Menschen, die dort auch saßen, sagten: Du bist doch hier, du bist doch einer von denen da gewesen, die mit Jesus unterwegs waren. Und Petrus kriegt, wie ich es auch gekriegt hätte, Schiss in der Hose und sagt: Nee. Verwechselt. Hab vielleicht einen Doppelgänger. Und die Frage ist ihn ja auch dreimal, ne? Und beim dritten Mal sagt Petrus sogar: Ich sei verflucht, wenn ich dabei gewesen wäre. Also mit dem habe ich so überhaupt nichts zu tun. Weil er so eine Angst hatte. Weil er so eine Angst hatte, dass ihm irgendwas passiert. Und dann beschreibt ja die Evangelien, dass in dem Augenblick, wo er das so sagt, so auf keinen Fall, vergiss es gar nicht, sich sein Blick und der Blick Jesu treffen. Und dann kriegt er an. Ich Und wenn man einfach mal so den Erzählungen des Johannesevangeliums folgt, dann würde ich sagen, war das jetzt seitdem wieder die erste Begegnung der beiden, wo die beiden wieder zu zweit waren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr vielleicht hier mit jemandem in dieser Gruppe hier in der Gemeinde gerade eine schwierige Zeit habt. Oder irgendwas Blödes passiert ist, wo ihr das Gefühl habt, da ist noch was offen, da muss noch was erklärt werden. Dann ist es immer schön, in der großen Gruppe zu sein. Ne? Irgendwie so zu versuchen, so Aug-zu-Aug-Situationen zu vermeiden und irgendwie so ein bisschen sich verstecken zu können in der Gruppe. Und Petrus, das finde ich stark, der bleibt erstmal sitzen. Der sagt, ja, Jesus, ich komme nachher wieder, ich muss mit Johannes nochmal gerade und Thomas da vorne mal irgendwie was erledigen. Sondern der bleibt. Und Jesus stellt ihm die einzig wichtige Frage. Liebst du mich? Und da drin steckt für mich nicht, sag mal, bist du bescheuert? Du hast so große Klappe, machst alles Mögliche. Und dann sitzt du da auf diesem Gericht. Und ich habe ja gar nicht von dir erwartet, dass du da mich rettest, weil es war mein Weg. Ich habe ja das Ohr auch wieder angeklebt von diesem Wachmann da. Aber ich erwarte wenigstens, dass du dich zu mir bekennst. Wenn wir mich bekennen vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Habe ich dir auch alles beigebracht, 3 Jahre lang, jeden Tag. Es scheint so in diesem Moment, als wenn Jesus das nicht wichtig wäre, was ich alles hinkriege und was ich alles nicht hinkriege. Sondern er fragt einfach nur, liebst du mich? Und Petrus antwortet am Ende und sagt dann so deutlich, du weißt, dass ich dich liebe. Also Petrus ist sich irgendwie dann doch irgendwie innerlich sicher, dass obwohl er aus seiner Sicht so viel an dieser Freundschaft vielleicht auch verraten hat, dass Jesus doch eigentlich weiß, dass er ihn liebt. So wie meine Töchter, die es ja auch echt peinlich finden mit mir als Vater, was ich auch wirklich verständlich finde, das finde ich gar nicht, meine ich gar nicht ironisch, wirklich nicht, dass ich doch eigentlich weiß, dass sie mich lieben. Auch wenn sie jetzt eben nicht gerade immer auf den Schoß kommen und sich freuen, dass sie mich sehen. Was auch total gesund ist, abgesehen davon. Aber die wissen das doch, dass ich weiß, dass sie mich lieben. Also da ist so eine Sicherheit in der Beziehung, die es einfach auch möglich macht, nicht immer so, wer, du gehst irgendwie rechts oder links auf den falschen, sondern wo so eine Sicherheit da ist. Ich brauche das. Ich brauche so eine Sicherheit, dass ich geliebt bin. Sonst habe ich Angst. Oder ich fange an, mich zu schützen. Wie gesagt, dieser kleine Nashorn-Junge, der nicht wusste, wer damit umgehen sollte, dass er Schwächen hat. Denn ich wusste, wer damit umgehen sollte, dass er sich nicht immer schützen kann und dann anfängt, sich von oben bis unten zu verbarrikadieren. Jetzt gibt es aber hier in dieser Begebenheit noch etwas, was uns auf den ersten Blick vielleicht nicht auffällt. Aber vielleicht wissen es viele von euch auch schon. Aber euch ist vielleicht aufgefallen, dass Petrus eigentlich die Frage Jesu nicht direkt beantwortet. Jesus fragt ihn, liebst du mich? Und Petrus antwortet, ich hab dich lieb. Das ist ein Unterschied. Ich kann mich auch daran erinnern, als ich zum ersten Mal zu Rahel nicht mehr sagte, ich hab dich lieb, sondern ich liebe dich. Das war was anderes. Oder wenn ich zu meinen Kindern sage, ich hab dich lieb und ich liebe dich, ist es, glaube ich, immer gleich. Das ist richtig alt zwischen uns. Ne? Abends im Bett so, hab dich auch lieb. Das ist ganz intensiv. Aber wenn man so mit einem Menschen ganz nahe ist, oder in einer Freundschaft, habt ihr das mal zu einer Freundin oder zu einem Freund gesagt, ich liebe dich? Ich habe das schon mal gesagt, zu einem sehr, sehr guten Freund. Das war sehr intensiv. Das ist mehr so als, ich hab dich lieb oder ich mag dich. Jetzt ist es so, das ist ja auf Griechisch geschrieben worden, hier im Johannesevangelium, dass es ja 3 verschiedene Worte für Liebe gibt im Griechischen. Wir kennen die Eros, das ist die Liebe, die erotische Liebe zwischen zwei Menschen. Dann gibt es die Frischkäse-Liebe, die Philadelphia. Die Philia ist die Freundesliebe. Das ist sozusagen die Liebe, die braucht so ein gutes Gefühl. Also wenn du mein Freund bist, liebe ich dich wie ein Freund. Wenn du mir nicht gefallen würdest, wärst du nicht mein Freund. Und dann gibt es die Agape. Das ist, sagt man ja auch, die göttliche Liebe. Das ist so die Liebe, die steht fest. Mit der passiert eigentlich gar nichts. Die ist einfach da. Und Jesus fragt Petrus hier nach der Agape-Liebe. Er fragt eigentlich, liebst du mich mit der Liebe Gottes? Und Petrus antwortet mit der Philia und sagt, ich habe dich lieb wie ein Freund. Jetzt könnte man ja hängen und sagen, das ist aber weniger. Und Jesus fragt ihn ein zweites Mal, liebst du mich mit dieser göttlichen Liebe? Und Petrus sagt wieder, ich habe dich lieb wie ein Freund. Er bleibt. Und das dritte Mal fragt Jesus ihn, hast du mich lieb? Könnte ich anfangen zu heulen? Es scheint Jesus auszureichen, dass ich ihn nur so lieben kann, wie ich es kann. Und mehr muss ich nicht. Ich muss mich in meiner Frage, wie sehr ich Gott liebe oder was ich dafür tue, dass ich ihm nahe bin, nicht, ich darf natürlich auf mich hinaus erwachsen, aber ich muss nicht jemand anders werden. Ich darf ich sein. Ich darf es so, wie ich es kann. Und offensichtlich sagt Petrus hier, mehr kann ich nicht. Ich muss ehrlich sein. Mehr kann ich nicht. Ich liebe dich wie ein Freund, weil ich verdanke dir so viel. Du hast so viel für mich getan in den letzten 3 Jahren. Und wir sind ja auch alle hier, weil wir Jesus ganz viel verdanken. Natürlich, ne? Also ich gehe mit Gott schon werkgerecht um, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich Gott nicht so viel verdanken würde, bin damals Pastor geworden, weil ich mir gesagt habe, ich möchte den ganzen Tag damit verbringen, nichts anderes zu tun. Also ich kann ja in jedem Beruf, ihr alle könnt ja überall von Gott erzählen, ich kann immer so das Gefühl, so als Prediger kann ich das irgendwie noch mehr. Also das weiß ich nicht, aber fühlt sich immer so an. Weil ich das so verdanke, weil ich so dankbar und so glücklich bin. Weil er so gut ist in meinem Leben. Wer es nicht, ich kann ihn nur lieben wie ein Freund. Und das dritte Mal fragt Jesus ihn, Petrus, liebst du mich wie ein Freund? Und ich lese hier bei Johannes nicht. Und dann merkte Jesus, Petrus konnte nicht und sagte, liebst du mich denn wenigstens wie ein Freund? Nein, er schätzt das, was ich kann. Und nimmt das von Herz zu Herz. Ich brauche diese Sicherheit in der Beziehung, damit ich überhaupt leben kann. Ich brauche das. Ich brauche das sein zu dürfen. Und es beginnt ja hier, dass Jesus den Petrus fragt, liebst du mich mehr als diese anderen? Was meint er denn damit? Und ich habe so gedacht, naja, Petrus war ja auch immer irgendwie der Lauteste, ne? Der Schnellste, der Lauteste, der vielleicht auch der Mutigste an vielen Stellen. Das heißt, man hätte schon den Eindruck haben können, ja, diese 11 Jünger da, aber der Petrus, der 12., der ist auch nochmal so ein ganz anderer. Wird ja auch von den katholischen Christen immer noch als der erste Papst sozusagen verehrt, weil er irgendwie so was Besonderes auch darstellt, vielleicht in der christlichen Geschichte. Aber Petrus, wenn du bereit bist, ehrlich zu sein, und das zu sagen, was wirklich ist, dann kann ich was mit dir anfangen. Nicht, wenn du versuchst, irgendwas hinzukriegen, was du denkst, was das Ideal wäre, dass Gott von dir will. Sei einfach du. Und dann kann ich was mit dir anfangen. Und wenn du mich als deinen Freund liebst, danke. Danke, als wenn Jesus sagen würde, danke, Petrus, dass ich dein Freund sein darf. Ich möchte dir nahe sein, meiner göttlichen Liebe. Und da drin steckt für mich auch gleichzeitig meine Berufung. Als wenn Jesus zu mir sagen würde, Carsten, liebe, denn du bist geliebt. Als wenn sozusagen in der Sicherheit der Liebe, die zwischen dir und Gott ist, auch gleichzeitig die Berufung steckt, auch die anderen zu lieben. Das macht ja Jesus auch im Liebesgebot klar, ne? Liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das gehört zusammen. Und wenn ich daran denke, was es bedeutet, dass Jesus durch die Liebe, die er mir gibt und die Sicherheit, die er mir gibt, mich beruft, diese Liebe weiterzugeben und auch zu lieben, dann habe ich das Gefühl, das Liebesgebot ist das einzige Gebot, das mich in seiner Tiefe so wirklich trifft und berührt. Und damit auch das einzige Gebot, was für mich Sinn macht. Weil ich nämlich nur, wenn ich an die Liebe denke, den Eindruck habe, ich werde so richtig herausgefordert. Und dazu gibt es noch einen zweiten Text, auch aus Johannes. Ich finde Johannes ziemlich gut irgendwie. Johannes Kapitel 8, Vers 31 bis 36. Ich habe Matthias vorher nicht gefragt, wie lange ich predigen darf. Ich frage einfach immer zwischendurch, könnt ihr noch? Ihr habt zu Angela auch immer Ja gesagt. Johannes 8, Vers 31 bis 36. Ich lese das mal so ein bisschen peu à peu, weil der ist für diejenigen von uns, die vielleicht nicht so oft Bibel lesen, vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, wir kriegen ihn einigermaßen auseinandergenommen. Also Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Es gab ja auch viele Juden zur damaligen Zeit, die Jesus nicht geglaubt hatten. Mit denen, da war viel Streit. Aber das waren jetzt Leute, die waren erstmal grundsätzlich offen für ihn. Wollten also gerne hören, was er dazu sagen wird. Er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Also in Jesu Wort bleiben heißt, das, was er gesagt hat, so wie er Beziehung gelebt hat, so wie er mit den Menschen umgegangen ist, so wie er das von Gott erklärt hat, das ernst zu nehmen, zu sagen, das soll für mich Grundlage sein für mein Leben. Dann sagt er, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das finde ich erstmal einen schönen Satz, ne? Du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Das hört sich erstmal wieder, dann kriege ich einen Schreck und denke, die Wahrheit, also ehrlich, alle wissen alles, das fühlt sich erstmal nicht nach Freiheit an. Jedenfalls sagen die Leute in Vers 33, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und niemals jemandes Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, dass wir frei werden sollen? Also die hatten ja damals, das ist sehr adventistisch. So, wir sind ja auch als Freikirche, haben wir ja auch so in unserem Gründungsmythos so diesen Gedanken, wir sind irgendwie was Besonderes. Wir haben so eine besondere Berufung. So wie eben auch die Juden, als die Nachkommen Abrahams dachten, so wir sind das auserwählte Volk. Also jetzt komm du nicht und erkläre uns, was wichtig ist, weil das wissen wir selber schon. Und überlegen die ganze Zeit, wie können wir das den anderen sagen, was richtig ist. Also wehren sich sozusagen sofort. Oder man könnte auch sagen, Jesus will ein persönliches Gespräch beginnen über die Wahrheit und die Leute gleiten so still auf so eine philosophische Ebene ab, damit sie nicht so irgendwie an ihrem Herz rumfummeln lassen müssen. Und Jesus geht dann gleich weiter und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und immer wenn in diesen alten Übersetzungen steht, wahrlich, wahrlich, dann heißt das, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Ja, okay. Geht jetzt gar nicht um die Frage, zu welchem Volk ich gehöre, oder was ich alles mache oder kann oder tue oder was, sondern es geht um die Frage, was geht in meinem Leben so ab? Was läuft denn da so? Und dann sagt er, um gleich wieder Sicherheit zu geben, finde ich, sagt er, und der Sklave, der bleibt nicht immer im Haus. Der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Das heißt, er sagt, wie ich es ganz zu Anfang sagte, ihr seid nicht die Sklaven Gottes, sondern ihr seid Töchter und Söhne Gottes. Und ihr wohnt im Haus Gottes. Ihr gehört zu seiner Familie. Ihr seid sein Eigentum. Und wenn ihr das glaubt, dass ich das bin, als der Mensch gewordene Gott, der Sohn Gottes, dann seid ihr wirklich frei. Dann könnt ihr euch bei Gott zu Hause frei bewegen, so wie ihr seid. Und dafür ist eine Sache wichtig, dass ihr die Wahrheit erkennt. Und das mit der Wahrheit hat für mich, wie das W, das W hat ja zwei Seiten, ne? Das W ist aus zwei Zeilen zusammengesetzt. Und so finde ich, steckt hier auch ein Zweifaches drin in dieser Wahrheit. Das erste ist, wenn ich sein Wort halte, also wenn ich mich beschäftige mit der Bergpredigt, Jesu Ethik, wenn ich mich beschäftige mit der Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, wie ich es eben schon sagte, dann werde ich immer wieder, immer und immer wieder, an jeder roten Ampel und bei jedem Stress zu Hause und auf der Arbeit immer wieder konfrontiert mit meiner Fähigkeit zu lieben. Liegt es mir zu lieben? Und wir werden immer wieder an die Punkte, ich komme immer wieder an die Punkte, wo die Frage ist, Carsten, bist du bereit, dich auf die Menschen einzulassen? Bist du bereit, dich einzulassen auf dich selbst? Und bist du bereit, ehrlich zu sein? Also so, segnet ihr euch Verfluchten. Liebet eure Feinde. Kann ich ja leicht lesen. Natürlich habe ich keine Feinde. Aber wenn die Bayern wieder deutscher Meister werden, und es war jetzt gerade so ein richtig oberflächliches Beispiel. Aber an diesen Ober... Was sagst du?
Aber das hatte was mit Fußball zu tun.
Ja, aber das ist nicht mehr oberflächlich, ne? Aber ich merke für mich, dass ich an diesen oberflächlichen Beispielen das lerne. Es ist kein Witz, es gab in meinem Leben Zeiten, da habe ich jeden Tag für Uli Hoeneß gebetet. Das ist der Manager vom FC Bayern. Weil er mich einfach nervt. Da kann er nichts für, weil ich kenne den ja nicht. Aber irgendwas trifft das auch in mir, wo ich mich auseinandersetze mit der Frage, Carsten, was ist los mit dir? Bist du bereit, auf Menschen zuzugehen und dich auseinandersetzen mit dem, was in dir ist und es anzuschauen? Weil es sein darf, weil es bei Jesus nicht das große Donnerwetter erntet, sondern Raum bekommt, um verstanden zu werden? Oder wenn Jesus sagt, wer eine andere Frau nur ansieht, sie zu begehren. Können ja alle treuen Ehemänner immer sagen, alles kein Problem. Bin nie fremdgegangen. Bin ich bereit, ehrlich zu sein? Oder wenn einer deinen Mantel nimmt, gib ihm auch dein Hemd. Oder wenn ich jemanden zwingt, mit ihm eine Meile zu gehen, dann geh zwei Meilen. Vielleicht wusstet ihr das? Dass es früher so war, dass die römischen Hauptleute, die durch Jerusalem liefen oder in Israel halt waren, die durften jeden jüdischen Bürger, weil sie ja Besatzungsmacht waren, dazu zwingen, eine Meile lang ihren Koffer zu tragen. Und das war sehr demütigend für einen stolzen Juden, der sozusagen unter Besatzungsmacht lebt. Und Jesus sagt, wenn dich einer zwingt, eine Meile, geh eine zweite mit. Da geht's aber ab in meinem Kopf und in meinem Herzen. Wenn wir uns auf die Liebe Jesu einlassen, werden wir immer wieder mit unseren tiefsten Affekten, Gedanken und Gefühlen und Verletzungen konfrontiert. Und wenn ich bereit bin, diesen Teil der Wahrheit, nämlich die Wahrheit über mich selbst, zu entdecken, dann kann ich mich auf den Weg der Heilung machen. Und die Heilung beginnt mit dem zweiten Teil des Wegs, nämlich dass ja natürlich Jesus die Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Die Wahrheit ist, jede Schuld ist vergeben. Die Wahrheit ist, du bist angenommen, so wie du bist. Und das ist eine Grundlage, auf der ich leben kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns sozusagen den wahren Herausforderungen unseres Lebens stellen. Ich wage das mal so zu formulieren, weil ich glaube, dass die wahren Herausforderungen unseres Lebens unsere Fähigkeit zu lieben ist. Uns immer wieder in den Beziehungen, in denen wir sind, neu zu entdecken und neu aufeinander zuzugehen. Das ist nicht immer leicht. Das ist meistens schwer. Und je enger man miteinander verbunden ist, desto schwieriger ist es. Manchmal braucht es auch ganz viel Schutz und ganz viel Abstand, um überhaupt überleben zu können. Aber Jesus möchte, dass wir verstehen, dass alles, was wir tun und was wir nicht tun, was wir können und was wir nicht können, nichts zu tun hat mit seiner Liebe zu uns. Weil der Unterschied zwischen meiner Liebe zu ihm, nämlich der Freundesliebe, und seiner Liebe zu mir, der Gottesliebe, ist, dass die einfach ist. So, als wenn er sagen wollte, Carsten, ich kann das nicht anders, ich kann dich nur lieben. Ich weiß, das verstehen ganz viele nicht. Und du selber ja vielleicht auch manchmal nicht. Es gab Zeiten in meinem Leben, wenn ich meinen Nächsten lieb hätte wie mich selbst, das wäre für dir nicht gut gewesen. Das ist schwer gelernt, mich selbst anzunehmen und zu lieben. Schwer gelernt. Da hat mir die Marino damals sehr geholfen. Zu spüren, ich bin doch jemand. Bin kein Stück. Keine Ahnung. Dreck aus der Ecke oder so. So als Lebensmittel. Aber wenn ich das annehmen kann, dass ich so geliebt bin, dann kann ich Menschen begegnen. Dann brauche ich nicht oben zu sein, dann muss ich mich nicht klein machen. Dann kann ich, weil ich geliebt bin, andere Menschen lieben. Ich wünsche euch, dass ihr das spürt. Und dass ihr da, wo ihr das nicht spürt, dass ihr es dann wisst. Manchmal ist ja unser Kopf ein bisschen weiter als unser Herz. Damit ihr euch auch auf euch selbst verlassen könnt. Weil ihr geborgen seid. Und ich glaube, wenn wir das klar haben, dann kann auf dieser Grundlage ganz viel passieren. In unserer Beziehung, in unserem Leben. Ich würde gerne direkt beten jetzt. Steht ihr auch oder wollt ihr sitzen? Wie macht ihr das? Oder? Jesus, ich bin dir dankbar für deine Klarheit. Petrus brauchte das nochmal, dass er von dir herausgefordert wird, zu bleiben, wenn du mit ihm ganz ernst wirst. Und es scheint mir so, als wenn dann, wenn du mit uns ganz ernst wirst, du fragst, liebst du mich? Und dann nimmst du meine ehrliche Antwort an und bist gern mein Freund. Dafür danke ich dir. Möge das jeder von uns jedem Augenblick unseres Lebens, da, wo es uns leicht fällt, das zu glauben, und auch da, wo es uns schwer fällt, das zu glauben, das spüren und wissen. Damit wir aus der Sicherheit unserer Liebe bei dir erleben, dass du unsere Beziehungen segnen kannst. Und ich bitte dich jetzt besonders darum, dass du überall da, wo Heilung notwendig ist, dass du Heilung schenkst. Dass da, wo Schutz notwendig ist, du schützt. Und dass da, wo Mut notwendig ist, du neuen Mut schenkst. Weil du weißt, wie Lieben geht. Dankeschön. Dafür liebe ich dich, dass du so bist, wie du bist. Du bist wunderbar. Amen.